uns diesen Text einmal anschauen, Jesaja 11, 1 bis 10. Und ich lese ihn uns mal vor. Aus dem Stumpf Isais wird ein Spross hervorgehen. Ein neuer Trieb aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. Auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Macht, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Er wird an der Furcht des Herrn Wohlgefallen haben. Sein Urteil wird sich nicht auf Äußerlichkeiten gründen. Er wird nicht aufgrund dessen, was er hört, entscheiden. Er sorgt für Gerechtigkeit unter den Armen und verschafft den Unterdrückten Recht. Er schlägt das Land mit der Rute seiner Lippen und tötet die Gottlosen mit dem Hauch seines Mundes. Gerechtigkeit ist sein Gürtel und Wahrheit sein Gurt. Dann werden der Wolf und das Lamm einträchtig zusammenleben. Der Leopard und die Ziege werden beieinander lagern. Kalb, Löwe und Mastvieh werden Freunde und ein kleiner Junge wird sie hüten. Kuh und Bär werden miteinander weiden. Ihre Jungen werden nebeneinander ruhen. Der Löwe wird Stroh fressen, wie das Vieh. Der Säugling spielt am Schlupfloch der Otter. Ja, ein Kleinkind steckt seine Hand in eine Giftschlangenhöhle. Auf meinem ganzen heiligen Berg wird niemand mehr etwas Böses tun oder Unheil stiften, denn wie das Wasser das Meer füllt, so wird die Erde mit der Erkenntnis des Herrn erfüllt sein. Dann wird die Wurzel Isais, aus der neue Triebe wachsen, den Völkern ein Zeichen sein. Sie werden unermüdlich nach ihr fragen und sie werden in Herrlichkeit leben. Wir merken bei diesem Text, dass wir hineingenommen sind in etwas Größeres. Und jeder von uns kennt dieses Lied, es ist ein Ros entsprungen. Aus einer Wurzel zart und so weiter. Und dann heißt es nach Jessaa. Das ist Jesaja. Und es ist von diesem Ros, von diesem Spross die Rede. Es ist aber keine Rose gemeint oder anderes, auch kein Ross, sondern es ist die alttestamentliche Prophetie von etwas, das hervorsprießt aus, ja, aus einem abgeschlagenen Baumstumpf. Und das ist dieses Bild, das ist der Stockausschlag, den Bäume zum Teil treiben. Und da habe ich mal recherchiert, in Deutschland gibt es Bäume, bei denen das passiert und welche, bei denen das nicht passiert. Also es passiert bei der Erle, bei der Weide, bei der Pappel, bei der Robinie, bei der Eiche. Bei denen passiert das, wenn man ihn abschlägt und das entsprechende Bedingungen sind, dann kann das so wie dieses Bild hier zeigt, so ein Stockausschlag geben, ein neuer Trieb, das schlafende Auge sozusagen, und dann kommt das Neue hervor. Naja, und dieser Bibeltext, der hebt schon uns in eine ganz andere Sphäre, weil wir merken, es hat hier wenig mit Hauskreisatmosphäre zu tun, mit Zimtsternchen und Räubuschtee, sondern es ist Gerichtstext. Es ist eine unfassbare Provokation, die Jesaja hier allen Zuhörern und auch heute Morgen uns zumutet. In der Politik kennen wir das, Botschafter werden einbestellt und dann wird erstmal gesagt, so geht es nicht. Und genau das tut der Prophet Jesaja hier und sagt, so nicht. Naja, jetzt kann der Einwand sein, ja, das geht ja um den König David und dass dieses Königshaus wird immer weiter bestehen. Das hat Gott zugesagt. Also, das kann gar nicht so ganz stimmen, was Jesaja hier sagt. Aber Gott hat gesagt, zunächst wird erstmal die Säge angesetzt. Zunächst muss das Neue entstehen und das Alte, ja, das Alte, das muss abgeschlagen werden. Und in diesem Moment merken wir, Dieser Text, der hier beschrieben ist in Jesaja, der spricht vom Heiligen Geist von Gott. Und das ist der erste Gedanke. Der zukünftige König, von dem hier die Rede ist, wird vollständig erfüllt sein vom Heiligen Geist. Der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen. Aber der Geist des Herrn, Moment, der kommt doch erst an Pfingsten. Da feiern wir das Fest des Heiligen Geistes. Oder die Richter und die Könige, hatten die auch den Heiligen Geist? Ja, wie ist denn das jetzt? Der Geist Gottes, auf wem ruht der? Oder im Neuen Testament, wir sind auf dem Weg zu Weihnachten und die Maria wird beschrieben im 1,35 Lukas, da heißt es, sie wird schwanger werden und der Heilige Geist wird über dich kommen. Aha, auch da der Heilige Geist. Oder der Zacharias, der hat das Kind, Johannes den Täufer, und er sieht, der Heilige Geist auch dort erfüllte den Zacharias und er weissagte. Und das ist eine ganz neue Qualität des Heiligen Geistes für das Neue Testament dann, als Pfingsten passiert. Und ich will das mal in ein Bild fassen. Das ist sehr gewagt. Ich weiß jetzt nicht, wer das kennt, wer Asterix und Obelix kennt. Aber die müssen ja gegen die Römer kämpfen. Und wenn sie gegen die Römer kämpfen, dann müssen sie stark sein. Und da ist dieser Zaubertrank. Und der Asterix bekommt dann immer vor dem Kampf diesen Zaubertrank. Und dann hat er die Energie. Das ist wie bei Popeye früher. Ja, und bei Obelix, der stellt sich dann auch in die Reihe und der will dann eigentlich auch von diesem Zaubertrank und dann sagen sie, nein, nein, du bist als Kind schon in diesen Topf reingefallen und du kriegst das nicht. Ich weiß, das ist ein sehr gewagtes Bild, aber im Grunde heißt das Alte Testament, da bekommt jeder für den einzelnen Auftrag, als Richter, als Prophet, die Maria und so weiter, den Heiligen Geist. Und seit Pfingsten, seit Jesus Christus, seit wir mit ihm verbunden sein dürfen und im Glauben an Christus angenommen sind als Kinder Gottes, werden wir erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sagen wir, fallen in den Topf hinein und sind erfüllt davon. Ja, das ist das Bild, nur dass klar ist, dass sie hier voll Heiligen Geistes, das ist das Bild, was hier Jesus als König schon empfangen darf. Und der zukünftige König, der wird beschrieben mit großartigen Eigenschaften, die hier in diesem Jesaja Vers 4 schon, in Vers 2 schon enthalten sind. Es ist der Geist der Weisheit und des Verstandes. Wir nehmen immer diese Paare zusammen und merken, Mensch, das ist der Intellekt, der hier angesprochen ist. Und wir gehen mal in die Vorausschau, diese Berghügel entlang und sehen, das ist die Vorausschau von Jesus Christus. So hat er schon als Kind, als Zwölfjähriger, war er so im Tempel und er war bei den Schriftgelehrten und es wurde von ihm gesagt, was ist da bei dem? Aus welcher Vollmacht tut er das? Woher hat er das? Diese Weisheit, diesen Verstand. Und wenn wir die Bergketten noch weitergehen, über Jesus hinaus, dann betrifft das auch uns. Auch wir dürfen durch den Heiligen Geist Weisheit und Verstand haben. Jakobus 1 heißt es, wenn es uns um Weisheit, um göttliche Weisheit mangelt, dürfen wir Gott um Weisheit bitten. Ja, und diese Weisheit und Verstand, das bedeutet auch, dass wir Überblick bekommen dürfen. Überblick heißt, dass Gott mit jedem von uns eine Vision für unser Leben hat, egal wie alt wir sind. Die Jahre, die vor dir sind, da hat Gott eine Vorstellung von. Er hat den Überblick. Und es ist gut, wenn wir fragen, Herr, was ist dein Plan für mein Leben? Und das, was vor mir liegt, diesen Überblick, Weisheit und Verstand, aber auch Durchblick. Weisheit und Verstand heißt auch, dass wir Situationen, manchmal auch Personen, besser durch den Heiligen Geist verstehen und einschätzen können aus der Sicht Gottes. Ist das nicht wunderbar? Von Jesaja vorhergesagt, in Jesus Christus erfüllt und wir sind mit hineingenommen. Und das Zweite, Rat und Macht. Rat und Macht. Macht heißt auch praktisches Tun. Und da war Jesus genauso bei. Er hat, nehmen wir das Beispiel von dem Gelähmten, der durch das Dach kam, er hat mit angefasst, er hat gesagt, dieser, dem sind die Sünden vergeben. Und er hat ihn sogar noch geheilt. Er hat ganz praktisch gehandelt an den Menschen und ihnen Gutes getan. An so vielen Wundern, die Jesus getan hat. Und deswegen auch die Frage für uns, wenn wir daran denken, hier in dieser praktischen Weise, Rat und Macht, das heißt für uns, wo können wir ganz praktisch dem Nächsten etwas Gutes tun? Auch das kann uns Gott zeigen. Ja, und dann wird in Jesaja von diesem Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn gesprochen. Und damit ist die Gottesbeziehung gemeint. Eigentlich gehört die ja ganz an den Anfang. Und das Interessante auch hier, der Blick auf Jesus, die Erkenntnis heißt immer die Liebe zu Gott. Das ist etwas ganz Umfassendes. Die Erkenntnis, das ist immer die Liebe zu Gott. Und hier sehen wir bei Jesus, er hat sich immer wieder zurückgezogen in diese Einsamkeit, die dann eine Zweisamkeit war mit Gott. Und er hat gefragt dort, aber er hat auch mit Sicherheit seine Nähe zu Gott ausgedrückt. Er hat Dinge empfangen von Gott, die Beziehung zu Gott, die ist das die Basis gewesen für Jesus. Und Gott erkennen heißt für uns auch, in dieser Beziehung mit Gott zu leben und ihn ja von Herzen zu lieben. Und das heißt doch, dass wir merken, Mensch, er hat mich erschaffen. Da kann ich dankbar sein für. Er liebt mich in Jesus Christus unendlich. Er hat mir die volle Vergebung in Jesus Christus gegeben. Und er leitet mich den Weg. Ist das nicht etwas, was uns auch froh macht, auch wenn wir wissen, dass Gott große Pläne über unserem Leben hat? In Beziehung mit Gott leben heißt all das im Gespräch, in der Begegnung mit Gott. Natürlich durch sein Wort, durch die Bibel selber, durch das, was Gott uns zeigen will. Ja, und bei Jesus, er hat Gott geliebt, Gott hat ihn geliebt, er hat sozusagen in dieser Nähe und diesem Willen Gottes gelebt. Aber es hat natürlich auch große Spannung ausgedrückt. Er hat auch in der Ehrfurcht vor Gott gelebt. Und da ist das Beispiel, als er im Garten Gethsemane mit Gott gerungen hat. Herr, muss das sein, dass ich den Weg zum Kreuz gehe? Muss das sein, dass ich jetzt sterben muss? Diese Qual, dieses Leid, kann der Kelch nicht an mir vorübergehen? Und dann in der Ehrfurcht vor Gott zu sagen, nein, aber dein Wille soll geschehen, nicht meiner. Jesus hat das beides vollkommen in sich getragen. Die Liebe zu Gott, aber auch die Ehrfurcht vor Gott zu merken, wenn der Wille Gottes das erfordert, dann tue ich das. Und ja, wir sind herausgefordert, in dieser liebenden Weise mit Gott unterwegs zu sein. Dann aber auch zu erkennen, wo Gott etwas ganz Spezielles von uns möchte. Ein zweiter Gedanke ist, dass in diesem Jesaja-Text auch von dem König die Rede ist, der richtet. Und ähnlich wie mit dem Heiligen Geist ist es auch mit dem Recht im Alten Testament, das wissen wir, da wurde Recht gesprochen, Büchern Mose, da gab es Gebote und die galten. Und dann wurden Richter eingesetzt, damit dieses Recht, auch das Recht Gottes, umgesetzt wurde. Und dann wollten die keine Richter mehr. Das Volk wollte das auch so, wie es bei den Nachbarvölkern ist. Die haben so schöne Könige und ein Königreich und wir wollen das auch. Und dann hat Gott gesagt, gut, dann stellt euch drauf ein, das wird einiges verändern. Und dann kamen die Könige und auch die Könige haben auf irgendeine Art und Weise mehr Recht als schlecht manchmal, aber haben auch Recht gesprochen. Aber der Mensch, der ist doch eingesetzt als Ebenbild Gottes. Und Gott will, dass wir in der Verbindung mit ihm sind. Und wenn Gott Recht spricht, dann ist das kein unterdrückendes Recht. Das sehen wir in dem Text hier ganz klar. Er redet von den Armen, von den Unterdrückten. Jesaja 61 genauso, alles voll. Der ganze Text ist davon, wie Gott sich um die Schwachen und um die Armen und um die Unterdrückten kümmert. Das bedeutet für ihn Recht sprechen. Im Alten Testament wurde nach 49 Jahren, gab es einen Schuldenschnitt. Sämtliche Schulden wurden erlassen. Alle wieder auf den gleichen Stand gesetzt. Gott sieht aber das Volk an und das Volk hat diese himmelschreienden Ungerechtigkeiten ignoriert. Gar nicht angesprochen und schon gar nicht korrigiert. Und das ging so weit, dass der angekündigte Erlöser der Welt nicht erkannt wurde. Und das ist im Neuen Testament auch bezeugt. Johannes Evangelium, Kapitel 1, Vers 10 und 11 vor allen Dingen. Ich habe das in Klammern gesetzt, er ist hier Jesus Christus gemeint. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Und warum? Weil das Volk so unendlich weit sich entfernt hat von Gott. Es in ihrer Sünde, in ihrer Art zu leben, sich von Gott abgewandt hat und von seinem Willen. Und sie erkannten ihn nicht. Sie haben nicht den Christus oder den herannahenden Messias erkennen können. Jetzt stellen wir uns das vor, die Tür geht auf. Da kommt jemand rein. Und wir erkennen nicht, dass es Jesus Christus wäre. Wäre das nicht schrecklich? Und deswegen die ganz persönliche Frage, wie ist das bei mir gerade? Da ist das Volk, das hat sich entfernt von Gott. Und die Frage an uns ist, wie ist das gerade bei mir? Wie nah bin ich in der Beziehung zu Gott? Wie weit habe ich mich vielleicht unmerklich, unwissend von Gott entfernt? Und wo war Jesus vor allen Dingen, als er auf der Erde war? Mit wem hat er Zeit verbracht? Das wurde ihm ja vorgehalten. Mit den Sündern verbringt er so viel Zeit und mit den Armen verbringt er so viel Zeit. Mit den Pharisäern hat er sich vorwiegend rumgestritten, aber mit den anderen hat er Zeit verbracht. Und dann ist hier in diesem Text die Rede davon, im Vers 4, er sorgt für Gerechtigkeit unter den Armen und verschafft den Unterdrückten Recht. Er schlägt das Land mit der Rute seiner Lippen und tötet die Gottlosen mit dem Hauch seines Mundes. Ja, jetzt mute ich Ihnen wirklich viel zu. Mit der Rute seiner Lippen und dem Hauch seines Mundes. Hallo, was ist hier gemeint? Die Rute seiner Lippen, das ist das Schwert des Wortes Gottes. Das ist die Bibel. Das sind die Worte Gottes, die durchschneiden, die im guten Sinne das eine vom anderen trennen. Und der Hauch seines Mundes, das ist der Heilige Geist. Der Ruach vom Hebräischen. Die Bibel und der Heilige Geist, die sind eng miteinander verbunden. Und ja, das ist hier von der Gerechtigkeit Gottes die Rede. Und dass Gott diese Gerechtigkeit aufrichten wird, ja, und das wird doch die Gerechtigkeit sein. Dieses Bild von Gerechtigkeit, das kennen wir, oder? Die Justitia mit der Waagschale links und rechts, die guten und die schlechten Taten. In Klammern, im Islam ist das so. Ja, das ist doch bei uns auch so. Die guten und die schlechten Taten, die werden aufgewogen und am Ende wird Gott entscheiden, was dabei rauskommt, oder? Gnade uns Gott, wenn das wäre, würde keiner von uns ins Himmelreich kommen. Ja, das müssen wir so deutlich sagen. Gott sei Dank dürfen wir das durchstreichen und Epheser 1, Vers 7 zitieren. Gottes Gnade, seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat. Unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Das ist die Gerechtigkeit Gottes, die hier aufgerichtet wird, von der Jesaja in der ersten Bergkette sozusagen die Rede ist, die in Jesus Christus sich zeigt, die wir im Glauben ergreifen und erfassen können. Gott bietet seine Gnade an, aber es gehört noch was dazu. Johannes 1, Vers 12. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Gott bietet seine Gnade an, ja. Aber wir haben sie nicht automatisch von Kind an, von der Kindestaufe an oder sonst wie. Nein, haben wir nicht. Die Gnade Gottes haben wir zugesagt bekommen. Das ist richtig. Aber ob wir sie angenommen haben, das muss jeder für sich erkennen und entscheiden. Ob er gesagt hat, ja, Jesus, du bist der Erlöser und Herr. Und ich habe dich im Gebet bewusst um Vergebung meiner Schuld gebeten, weil du dafür gestorben bist. Und ich habe dich bewusst im Gebet angenommen als Herrn und Erlöser. Das ist mit diesem Vers gemeint. Gott bietet seine Gnade an, aber unsere Aufgabe ist es, im Glauben und Gebet sie anzunehmen. Und ich komme zum Schluss. Es gibt noch viel zu sagen, aber es ist so spannend. Es hat so viel mit unserem Leben zu tun. Denn wo Jesus regiert, wie wir eben erkannt haben, wo wir ihn in unser Leben hineinnehmen konnten, wo er in der Gnade in unser Leben hineingekommen ist, wir Kinder Gottes geworden sind, was passiert denn da? Römer 5, Vers 1, da kommt Frieden in unser Herz, in unser Innerstes. Und dieses Friedensreich, das wird hier etwas beschrieben, aber das ist wieder eine Vorausschau in die hinteren Bergketten. Das kommt noch, dass da der Löwe Stroh frisst und dass man da in irgendwelche Schlangen, Giftschlangen anfassen kann und in Otternhöhlen fassen kann und was weiß ich. Ja, da ist Friede, da ist kein Kampf und kein Krieg mehr und einer gegen den anderen. Aber wir dürfen wissen, dass Jesus diesen Frieden mit uns und durch uns auch aufbauen will und weiterführen will. Und jetzt will ich Sie herausfordern. Das ist keine Predigt, die dabei aufhört, zuzuhören, sondern sie will uns herausfordern. Zwei Dinge. Tatsache ist, Gott wird richten durch Jesus Christus. Und deswegen die ganz persönliche Frage: Hast du die angebotene Gnade Gottes durch die Vergebung in Jesus Christus schon durch Glauben und Gebet angenommen? Wenn nicht, dann, ja, ich wollte sagen, lade ich dich ein. Ich möchte sagen, Lass dir vom Heiligen Geist das aufs Herz legen, weil nur Gott dich dazu bewegen kann und dich überwinden kann. Aber das ist der entscheidende Punkt, wenn das noch nicht geschehen ist, das auch klar und eindeutig zu tun, damit dieser Frieden in Christus in dein Herz kommt, in dein Leben kommt. Das Zweite, die zweite Tatsache, der Heilige Geist wird uns in dem Fall, wo das passiert ist, erfüllen. Und deswegen die Frage, lebst du aus und mit diesem Geist Gottes? Das dürfen wir beanspruchen, ganz bewusst. Und dann denk mal drüber nach, was ist es? Brauche ich mehr Weisheit und Verstand? Darf ich Gott darum bitten? Oder brauche ich mehr Rat und Macht für das praktische Tun? Darf ich Gott darum bitten? Oder den Geist der Erkenntnis und der Frucht des Herrn, dass die Beziehung zu Gott einfach noch viel lebendiger wird? Sollte ich ihn vielleicht darum bitten? Und ich werde jetzt kein Gebet am Ende dieser Predigt sprechen, sondern ich sage jetzt Amen und wir haben ein paar Minuten Zeit, bis wir das nächste Lied, weil Gott in tiefster Nacht miteinander singen. Und jeder für sich kann diese zwei Fragen einfach mal für sich eine Weile bedenken. Amen.